MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
Küssen ist ja bekanntlich gesund, also etwas, was wir alle viel mehr tun sollten. Also auch kein Wunder, dass es einen internationalen Tag des Kusses gibt. Und der ist genau heute. Meine Kollegin Lilly Kricker ist jetzt bei mir im Studio und die hat einfach mal zum Küssen ein bisschen nachgeforscht. Hallo Lilly.
Hi Katharina.
Lilly, für uns in Deutschland, da gehört das Küssen ja eigentlich zum Alltag dazu, vor allem in romantischen Beziehungen. Aber sag mal, wird eigentlich überall auf der Welt geküsst?
Nein, eben nicht. Also zumindest nicht in einem romantischen oder sexuellen Kontext. Das war für mich auch ziemlich überraschend. Aber überall auf der Welt küssen Eltern ihre Kinder und man gibt sich unter Freunden vielleicht mal einen Kuss auf die Wange. Aber der Kuss auf die Lippen, das ist was anderes. In China und Japan zum Beispiel hat sich der erst durch Einflüsse aus dem Westen verbreitet und in einigen indigenen Völkern gilt er sogar als gefährlich oder unhygienisch.
Oh wow, das hatte ich jetzt wirklich nicht so auf dem Schirm. Aber in der Kirchengeschichte gab es ja auch schon einen gefährlichen Kuss, nämlich den, mit dem Judas Jesus verraten hat. Wie sah es denn sonst so aus mit dem Küssen in der Kirche?
Ja, interessant ist daran, dass der Judaskuss ganz untypisch ist für die damalige Zeit. Denn der wichtigste Kuss im frühen Christentum war der Friedenskuss. Der stand für die spirituelle Einheit aller Christen und Petrus hat sogar dazu aufgerufen, dass sich Gläubige immer zur Begrüßung küssen sollten. Und in der Messe wurde sich zwischen dem Friede sei mit dir und der Eucharistie geküsst. Also Christen haben sich damals wohl ziemlich häufig geküsst.
Spannend, aber das gibt's ja heute so nicht mehr. Aber der Pfarrer, der küsst ja noch während der Messe, das sehen wir ja.
Ja, genau. Ich habe Pfarrer Rainer Maria Schießler mal dazu befragt und für ihn ist der Kuss der Bibel nach der Lesung am wichtigsten. Außerdem küsst er am Anfang und am Ende vom Gottesdienst den Altar, also zur Begrüßung und zum Abschied von Jesus.
Also, küssen, das kann so viel mehr sein als nur romantisch. Also, ein guter Grund, sich noch öfter zu küssen, vor allem heute am Internationalen Tag des Kusses.
Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Ja, es ist Sommer und wir sind mitten in der Grillsaison. Doch beim Grillen geht es längst nicht nur um Würstchen und Steaks. Nein, auch Umwelt- und Gesundheitsaspekte spielen da eine wichtige Rolle. Wie beispielsweise nachhaltiges und gesundes Grillen gelingt, darüber unterhalten wir uns jetzt mit Marco Runge vom Verbraucherservice Bayern. Herr Runge, wie kann ich denn beim Grillen die Umwelt möglichst wenig belasten?
Wer umweltfreundlich grillen möchte, der sollte schon bei der Vorbereitung anfangen. Wenn Sie mit Holzkohle grillen, dann achten Sie am besten auf verlässliche Zertifizierungen, wie das FSC-Siegel oder Naturland. Diese Siegel, die stehen für Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ja, und dann verwenden Sie am besten pflanzliche Grillanzünder und versuchen Sie, möglichst wenig Rauch zu erzeugen. Auch die Wahl des Grills spielt übrigens eine Rolle. Ein Elektro- oder Gasgrill verursacht in der Regel weniger Schadstoffe als ein klassischer Holzkohlegrill.
Ist auch wichtig, was ich auf den Grill lege?
Ja, genau, das Grillgut, also das, was Sie auf den Grill legen, das hat den größten Einfluss auf die Umweltbilanz beim Grillen. Studien zeigen, dass rund 95% der klimarelevanten Emissionen durch Lebensmittel beim Grillen selbst entstehen. Besonders Rindfleisch belastet das Klima stark, weil es sehr aufwendig produziert ist. Wer aber häufiger Gemüse, Käse, Hähnchen oder Schweinefleisch oder pflanzliche Alternativen grillt, der kann seine persönliche Klimabilanz deutlich verbessern. Gleichzeitig wirkt sich eine fleischarme Ernährung auch positiv auf die Gesundheit aus. Deshalb empfiehlt es sich, öfter vegetarische Varianten auszuprobieren. Auch saisonale und regionale Produkte sind eine gute Wahl. Sie haben kürzere Transportwege und entlasten damit zusätzlich die Umwelt.
Welche gesundheitlichen Risiken gibt es denn beim Grillen und wie kann ich die vermeiden?
Beim Grillen entstehen verschiedene Schadstoffe, vor allem wenn Sie mit Holzkohle grillen. Deshalb sollten Sie möglichst im Freien bei guter Belüftung grillen und wenn es geht Elektro- oder Gasgrills verwenden. Wichtig ist außerdem, dass das Grillgut nicht verbrennt. Schwarze, verkohlte Stellen können krebserregende Stoffe enthalten. Fett und Marinade sollten nicht in die Glut tropfen. Dadurch entsteht zusätzlicher Rauch, der sich auf das Essen legt. Hier helfen Grillschalen zum Beispiel. Verzichten sollten Sie außerdem auf gepökeltes Fleisch, denn bei hohen Temperaturen können sich hier gesundheitsschädliche Stoffe bilden.
Okay, und zum Schluss, welche praktischen Tipps helfen mir denn dabei, nachhaltig und verantwortungsvoll zu grillen?
Ein nachhaltiger Grillabend beginnt bereits bei der Vorbereitung und endet bei der richtigen Entsorgung. Verwenden Sie möglichst Mehrweggeschirr, das hilft beim Müllsparen. Auf Alufolie können Sie oft verzichten. Verwenden Sie lieber wiederverwendbare Grillschalen aus Edelstahl. Aluminium kann nämlich unter bestimmten Bedingungen in Lebensmittel übergehen. Nach dem Grillen gehört die Asche, wenn sie vollständig ausgekühlt ist, in den Restmüll, nicht auf den Kompost. Und natürlich sollten Sie auch Rücksicht auf Ihre Nachbarn und geltende Vorschriften nehmen.
Na dann steht im nächsten Grillabend nichts mehr im Weg. Das war Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Mehr Infos und persönliche Beratung gibt's auf verbraucherservice-bayern.de oder direkt vor Ort.
Wer schon mal im Krankenhaus war, der weiß es. Krankenhaustage, die können sehr, sehr lang sein. Lesen kann da helfen, diese etwas zu verkürzen. Und manches Buch, das gibt dem ein oder anderen Patienten sogar Hoffnung oder bringt ihn auf neue Gedanken. Das Universitätsklinikum Augsburg, das ist eines der größten Krankenhäuser in Deutschland. Und seit einigen Monaten hat es eine topmoderne Patientenbibliothek. Die frühere Bibliothek, die wurde während der Corona-Zeit aufgelöst. Und genau das war die Chance für einen Neuanfang. Betreut wird die Bibliothek vom katholischen Büchereifachverband St. Michaelsbund.
Hallo, guten Morgen. Die Patientenbücherei bereit kostenlos, wenn Sie was zum Lesen möchten.
Vorsichtig schiebt ein Helfer einen mit Büchern vollbeladenen Rollwagen ins Patientenzimmer. Dort wartet schon Hedwig Metzger, die in stationärer Behandlung ist.
Bücher führen einen raus aus dem Krankenhaus, aus dem Kranksein. Und man schöpft auf Hoffnung. Da hat man dann immer das Gefühl, ah ja, da gibt's eine neue Welt, da kann man da hin und da kann man da hin. Und ja, es ist etwas, wo einem im Leben auch weiterhilft.
Gerade hat die 80-Jährige einen historischen Roman über Frauen gelesen, die schwere Schicksale überwunden haben. Das hat ihr Mut gemacht. Heute leiht sie sich aber etwas ganz anderes aus und lobt, was so alles auf dem Bücherwagen zu finden ist.
Ein Krimi aus Skandinavien. Die sind zwar ziemlich heftig, aber ist einfach spannend. Eine gute Buchauswahl haben Sie, muss ich sagen. Also ich habe so durchgeschaut und ich finde immer wieder was Neues da. Toll, bin ich sehr froh und sehr dankbar dafür.
Patienten, die mobil sind, müssen im Uniklinikum Augsburg nicht auf den Rollwagen warten. Sie können in die Bücherei im Haus gehen, selbst zu den ungewöhnlichsten Uhrzeiten. Durch den jüngst abgeschlossenen Umbau ist das immer möglich.
Ja, wenn Sie schon Kunde sind in der Patientenbücherei, haben Sie jetzt durch unsere neueste Technik die Möglichkeit, auch in der Nacht die Bücherei zu besuchen. Mit Ihrem Patientenarmband, da ist ein Barcode drauf, können Sie die Tür öffnen, das Licht geht an und Sie haben die Bibliothek ganz für sich.
Büchereileiterin Ulrike Eger deutet auf einen Kasten mit Scanner, das Selbstverbuchungsgerät. Auf das legen die Büchereikunden die Zeitschrift oder das Buch, das sie ausleihen wollen. Die Bücherei ist zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Anlaufstelle für die Patienten.
Es ist ein Ort wie eine Oase für Menschen, für Bedürfnisse außerhalb des Klinikalltags, wo es um Schmerzen, um Medikation, um Therapien und Sonstiges gibt.
Tagsüber ist diese Oase auch für die Besucher des Krankenhauses zugänglich, wenn sie in einer Zeitung oder Zeitschrift blättern wollen. Werktags zwischen 10 und 13 Uhr sind auch Mitarbeiter da. Und weil die Bücherei zentral im Eingangsbereich zwischen Cafeteria und Kapelle liegt, kommt es auch zu vielen Gesprächen.
Bei uns darf jeder kommen und wir nehmen uns Zeit für Erzählungen, auch wenn die nichts ausleihen. Also natürlich freut's uns, wenn die Menschen an den Medien Freude haben, aber unser Hauptanliegen war Dasein für die Menschen.
Und der Leiter des Uniklinikums weiß die Bücherei sehr zu schätzen. Professor Klaus Markstaller ist ärztlicher Direktor und weiß, ein solcher Ort ist wichtig für ein Krankenhaus.
Es ist auf alle Fälle ein hoher Zugewinn. Die Genesung eines Patienten, das ist ja nun allgemeinhin bekannt, ist nicht nur rein somatisch, also nicht nur rein körperlich herzuführen. Da ist natürlich der Austausch mit anderen Menschen, aber auch mit Literatur ein ganz wesentlicher Bestandteil.
Lesen hilft, die seelischen Belastungen einer Behandlung wenigstens zu mindern. Und das wirkt sich auf den ganzen Menschen aus. Das ist sogar medizinisch nachzuweisen.
Wenn ein Patient mehr zur Ruhe kommt, dann ist das sehr hilfreich und man kann das auch hormonell nachweisen und unmittelbar hat es Auswirkungen auf die entsprechenden Organe, die eben da ansprechen, also Herz-Kreislauf-System, Durchblutung von lebenswichtigen Organen etc.
Und darum ist Professor Markstaller froh, dass er im Klinikum wieder eine Bücherei hat, die dem Patienten beim Gesundwerden helfen kann. Aus Augsburg, Alois Bierl für das MKR, das Kirchenradio.
Das Schuljahr, das geht schon wieder zu Ende. Nur noch 4 Wochen Schule. Das heißt aber auch, dass für viele Vorschulkinder jetzt die letzten Wochen im Kindergarten anbrechen. Und da gibt's einen Termin, auf den freuen sich die Kinder im Kinderhaus St. Rupert jedes Jahr. Aber vor allem die Mamas. Nämlich aufs Schultütebasteln.
Ja, ich finde, man hat halt dann so auch eine Erinnerung, das ist eine einmalige Schultüte, nur ihre.
Und es macht sehr viel Spaß. Ja, es steckt halt einfach viel mehr Herzblut drinnen.
Weil man was Gemeinsames mit den Kleinen schafft.
Das ist ein schönes Gefühl, sehr emotional und man ist auch irgendwie total stolz, dass man es in den Kindergarten geschafft hat und in die Schule kommt, ja.
Ja, ganz hoch im Kurs dieses Jahr wieder Einhörner und Schmetterlinge bei den Mädels und bei den Jungs, der Dauerbrenner, Dinosaurier und Weltraum. Ich bin mir sicher, da sind ein paar richtig schöne Kunstwerke entstanden, an die man sich dann ein Leben lang noch erinnern wird. Der Katholikenrat der Seelsorgsregion München, der hat gewählt. Seit dem Wochenende hat das Laiengremium einen neuen Vorsitzenden. Der 39-jährige Jurist Johannes Trischler ist Nachfolger von Hiltrud Schönheit. Die stand 12 Jahre lang an der Spitze des Münchner Katholikenrates und trat nicht mehr zur Wahl an. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Willi Witte. Er weiß mehr über den neuen Vorsitzenden. Hallo Willi.
Hallo Katharina.
Willi, wer ist denn der neue Chef des Katholikenrats in München? Was ist das für ein Typ?
Ja, Johannes Trischler ist 39 Jahre alt, also ein relativ junger Vorsitzender des Katholikenrats und er arbeitet im Moment als Baujurist der Stadt Freising. Außerdem ist er zutiefst katholisch sozialisiert. Er war in der Ministrantenarbeit, im Stadt- und Regionalverstand des BDKJ, war Mitglied des Münchner Katholikenrates seit 2020. Und auch sonst engagiert sich der Katholik aus dem Pfarrverband Altschwabing schon sehr lange. Sein Engagement reichte und reicht vom ehemaligen Studentenvertreter an der Ludwig-Maximilians-Universität bis zu seiner politischen Betätigung. Der sitzt nämlich seit 18 Jahren bereits mit 39 Jahren im Bezirksausschuss Schwabing-Freimann.
Was für eine Vita. Und nochmal kurz so zur Orientierung. Was stellt denn der Katholikenrat für die Region München dar? Also was ist das eigentlich für ein Gremium?
Der Katholikenrat, der nennt sich selbst das Sprachrohr der Katholiken. Er ist also der Ansprechpartner für kirchliche, aber auch für Vertreter anderer Konfessionen und Religionen, für kommunale und für andere nichtkirchliche Organisationen. Er vernetzt also Kirche und Gesellschaft. Er wirkt beim Bennofest mit, dem traditionellen kirchlichen Stadtfest, und auch bei der Fronleichnamsprozession. Der Rat ist sehr breit aufgestellt. Da sitzen Delegierte von Dekanatsräten drin, muttersprachigen Gemeinden und katholischen Verbänden. Und die sind ebenso vertreten wie die Vertreter von Organisationen, Berufsgruppen und von Ordensgemeinschaften.
Wir hatten es eben schon gesagt, Johannes Trischler, der ist der Nachfolger von Hiltrud Schönheit. Ist denn schon klar, welches so seine Themen sein werden?
Nein, da gab es von ihm noch keine Äußerungen, jedenfalls keine, die ich wahrgenommen habe. Aber ich nehme an, dass er die Linie von Hiltrud Schönheit weiterführen wird. Bei ihrer Verabschiedung am Wochenende sagte Generalvikar Christoph Klingern, ihr Engagement sei nicht nur binnenkirchlich, sondern ökumenisch, interreligiös und gesellschaftspolitisch angelegt gewesen. In den vergangenen Jahren hat sich das Gremium intensiv mit bildungspolitischen Fragestellungen, aber auch mit dem veränderten Kommunikationsverhalten in Kultur und Gesellschaft beschäftigt. Und es hat eng kirchliche Entwicklungen wie die Dekanatsreform begleitet.
Vielen Dank, Willi, für die Infos. Der Jurist Johannes Trischler ist zum neuen Vorsitzenden des Katholikenrats in der Region München gewählt worden. Nur noch 4 Wochen Schule, dann sind Ferien. Aber nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Kindergärten läuft der Countdown. Und die Vorschulkinder, die können es kaum abwarten, dass es endlich in die Schule geht. Und dafür wird gerade in manchen Häusern fleißig gebastelt. Denn was braucht's unbedingt zum Schulstart? Natürlich eine Schultüte.
Ich habe Papier mit Kleber gemacht. Und die Mama hat die Planeten dann draufgeklebt.
Der kleine Bruno besucht den Kindergarten St. Rupert in München. Er hat sich für eine Weltraumschultüte entschieden und Mama Susanne ist fleißig mit dabei. Genauso wie viele andere Mamas aus der Gruppe. Schultüte selber basteln, aber gerne doch.
Ja, es steckt halt einfach viel mehr Herzblut drinnen.
Ja, ich finde, man hat halt dann so auch eine Erinnerung, ne? Das ist was ganz Besonderes. Die gibt's auch nur einmal als eine einmalige Schultüte, nur ihre.
Ich finde, man erinnert sich auch an seine eigene Schultüte.
Es macht sehr viel Spaß und ich bin gespannt dann auf das Ergebnis und ob es der Hanna gefällt.
Früher haben die Kinder das allein gemacht, seit ein paar Jahren dürfen die Eltern mitbasteln, Figuren ausschneiden und sich die Finger mit Heißkleber verbrennen. Unter der Anleitung der Kinder, sagt Erzieherin Stavrula Vrakopoulou.
Ist egal, ob das Kind nur einen Schmetterling drauf hat. Es ist dann das, was das Kind möchte. Also die Eltern sollen wirklich die Wünsche der Kinder wahrnehmen. Hauptsache, die Kinder sind glücklich und die basteln zum Schluss die Schultüte, die sie sich gewünscht haben.
Bunt ist's dieses Jahr wieder bei den Mädels mit Einhorn, Schmetterling und Regenbogen. Bei den Buben sind wieder die Dauerbrenner, Dinosaurier und Weltall dabei. Und wenn die letzten Motive dann aufgeklebt werden, strahlen die Kinder, aber vor allem die Mamas um die Wette. Die Schultüte gemeinsam basteln macht man halt nicht jeden Tag.
Weil man was Gemeinsames mit den Kleinen schafft und dann zusammen was macht. Das ist die größte Zeit eigentlich. Die gemeinsame Zeit.
Man ist auch irgendwie total stolz, dass man es in den Kindergarten geschafft hat und in die Schule kommt. Ja. So sich auch ein bisschen emotional darauf vorzubereiten und einen Abschied auch zu nehmen, ist das ein ganz tolles Ereignis.
Und so eine schöne Erinnerung ist dann doch die ein oder andere Brandblase vom Kleber wert. Maria Ertl fürs MKR, das Kirchenradio.
Mehr als ein Jahr haben die Menschen im Bistum Eichstätt gewartet. Jetzt steht fest, wer ihr neuer Bischof wird. Es ist der Freiburger Weihbischof Christian Würz. Meine Kollegin Lydia Jäger, die kann uns ein bisschen was über ihn verraten. Hallo Lydia.
Hallo Katharina.
Lydia, wer ist denn der Neue?
Ja, das fragen sich bestimmt viele in Eichstätt, denn dort ist er auch noch relativ unbekannt. Er ist 55 Jahre alt, wurde in Karlsruhe geboren. Er ist promovierter Kirchenrechtler und derzeit für die Priesterausbildung in Freiburg zuständig. Kirchenpolitisch kann man ihn eher in der Mitte ansiedeln. Er ist reformorientiert und gilt als Brückenbauer in der Bischofskonferenz.
Ja, und wie hat denn der Mann aus Freiburg auf seine Ernennung durch Papst Leo den 14. reagiert?
Er war selbst ziemlich überrascht, freut sich aber auf seine neue Aufgabe.
Es ist das erste Mal, dass ich jetzt in Eichstätt bin. Ich weiß noch gar nicht so recht, was mich hier erwartet. Aber ich bin auch mit einer großen Vorfreude hier angekommen, weil ich jetzt einfach froh bin, auch hier die Menschen kennenzulernen, für die ich als Bischof bestellt bin.
Mit seinen 55 Jahren ist er dann übrigens der jüngste Bischof in Deutschland. Könnte also sein, dass er eine längere Zeit als Bischof von Eichstätt vor sich hat. Im Normalfall bieten die Bischöfe mit 75 Jahren ihren Rücktritt an.
Christian Würz ist ja schon Weihbischof. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich?
Als Weihbischof hat er den Freiburger Bischof schon unterstützt, also zum Beispiel Firmungen übernommen. Ein Weihbischof leitet aber das Bistum nicht. Die Gesamtverantwortung liegt beim Diözesanbischof. Wann genau Christian Würz offiziell in sein Amt als Bischof von Eichstätt eingeführt wird, das steht noch nicht fest. Bischofsweihe braucht er auf alle Fälle nicht mehr, weil die hat er ja schon.
Danke, Lydia, dass du uns ein bisschen mehr Infos über den Weihbischof Christian Würz gegeben hast. Er wird nämlich der neue Bischof im Bistum Eichstätt. Die Malteser, die unterstützen Geflüchtete auf ganz vielfältige Weise. Im Jobmentoring helfen Ehrenamtliche den Betroffenen, Deutsch zu lernen und eine Arbeit zu finden. Beim Projekt ALM, Alpenleben Menschen, können Geflüchtete auf Wanderungen durch die Alpen ihre neue bayerische Heimat besser kennenlernen. Bei einer ALM-Aktion sind vor kurzem Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jobmentoring-Programms mit ihren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern rund um den Spitzingsee im Landkreis Miesbach gewandert. Mein Kollege Paul Hasel, der hat auch die Wanderstiefel geschnürt und sich mit Menschen aus Afghanistan, dem Irak und der Ukraine auf den Weg gemacht.
Die Voraussetzungen für diesen Almtag könnten besser nicht sein. Bei weißblauem Himmel und angenehmen Temperaturen wandern 19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am über 1000 Meter hochgelegenen idyllischen Spitzingsee entlang. Das Kommando hat Almprojektleiterin Birgit Winter.
Wenn wir am Spitzingsee vorbei sind, dann geht es noch weiter und machen eine schöne Runde so in der Ebene. Es ist relativ flach und wir werden auch auf einer Hütte einkehren. Und da laden wir euch ein auf ein Getränk, legen wir los und bleiben wir vor allem ein bisschen zusammen.
In der bunten Gruppe wandert auch Eidel mit. Er ist in München geboren, als Kind dann mit seiner Familie zurück in den Irak gegangen und vor 4 Jahren wieder als Flüchtling nach München zurückgekommen. Eidel hat ein klares Ziel vor Augen. Er möchte eine Ausbildung beginnen. Das Malteser Jobmentoring hilft ihm dabei.
Habe ich einfach eine Ausbildung bei denen gefunden, was ich eine Ausbildung bei dem machen soll. Und zurzeit habe ich auch einen Platz beim Gärtner bekommen.
Christine Begemann ist Eidels ehrenamtliche Jobmentorin. Die Seniorin aus München hat sich extra Zeit genommen, um Eidel beim Almtag zu begleiten. Das tut sie gerne, auch weil sich ihr Einsatz für Eidel bislang gelohnt hat.
Ich habe auch Glück mit meinem Schützling, weil er einfach sehr lernwillig ist und absolut motiviert, da zu sein. Er macht auch einfach gute Fortschritte und kann sich gut präsentieren, zum Beispiel bei Vorstellungsgesprächen. Das hat sehr gut geklappt. Wir brauchen diese jungen Leute, die motiviert sind und hier was erreichen wollen. Und ich finde, man muss alles dafür tun, damit sie erfolgreich hier starten können. Macht mir selber sehr viel Freude.
An der Almwanderung schätzt Christine Begemann, dass es mal nicht nur um Deutschlernen und Ausbildungsplatzsuche geht, sondern die Jobmentoren und Geflüchteten sich beim Wandern und im Biergarten in lockerer Atmosphäre austauschen können. Und man sich so noch besser kennenlernt. Das kam dann auch bei den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut an.
Heute war ein entspannter Tag und hat mich sehr gut gefallen. Und wir haben sehr schöne Tiere gesehen. Es war sehr entspannt und sehr schön.
Wir haben Glück gehabt, so ein schönes Wetter. Nicht zu heiß, nicht zu warm. Schöne Aussichten. Was wollen wir mehr als super Gruppe?
Ja, der See war sehr schön und man hat auch viele Kühe und Natur gesehen. Natürlich auch die schönen Berge, die hohen Berge außenrum und mit den Leuten auch. Alles sehr nett.
Mir hat es sehr gut gefallen. Wir haben eine wunderschöne kleine Tour gemacht. Und ich würde sagen, dass alle hier auch ein bisschen was für sich mitnehmen konnten, ob von der Natur oder auch einfach das Gefühl zu haben, geschafft zu haben. War eine richtig, richtig schöne Sache heute.
Vom Spitzingsee im Landkreis Miesbach, Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Die ausführliche Reportage von der ALM-Wanderung mit meinem Kollegen Paul Hasel, den hören Sie auch im Podcast Malteser Momente. Sie finden ihn auf innehalten.de oder überall da, wo Sie Ihren Podcast hören. Große Freude im Bistum Eichstätt. Da ist nämlich jetzt klar, wer Ihr neuer Bischof wird. Sein Name? Christian Würz. Er ist 55 und damit zukünftig der jüngste deutsche Bischof. Die Eichstätter sagen, der Neue, der wirkt absolut nett.
Sehr positiv und weltoffen, finde ich.
Als Jurist sicher einer, der weiß, was er macht. Und ich freue mich auf die nächsten Jahre. Ich hoffe, das wird gut.
Ganz sympathisch. Aber wir müssen abwarten.
Und die Frage ist, wie er mit dem Spagat zwischen Tradition und Aufbruch hier umgeht.
Wir drücken ihm auf alle Fälle die Daumen und wünschen ihm ganz reichen Gottes Segen.
Ja, ich bin erstmal positiv überrascht. Erstens, dass es wieder einen ernannten Bischof von Eichstätt gibt. Und es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn er sozusagen von außen kommt, noch gar nicht in Eichstätt war, auch jemand gebraucht wird, der ein Brückenbauer ist. Und ich glaube und ich traue ihm zu, dass er das, die Aufgaben, die vor ihm liegen, ganz gut meistern wird.
Wir sind im Haus hier schon ziemlich aufgeregt, denn in einer Woche feiern wir der St. Michaelsbund Jubiläum. 125 Jahre gibt es uns jetzt schon. Eine lange Geschichte und genau darum geht es auch in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins Innehalten. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Joachim Burkhardt. Hallo Joachim.
Hallo, servus.
Joachim, ich habe schon gerade gesagt, 125 Jahre ist eine lange Zeit, da ist viel passiert.
Was habt ihr euch denn so rausgepickt, worüber ihr berichtet?
Ja, also 125 Jahre tatsächlich ein sehr langer Zeitraum. Wir haben viel Zeit damit verbracht, in alten Ausgaben der Münchner Kirchenzeitung zu wühlen. Wir haben ins Archiv geschaut und so weiter. Und wir haben uns mit der Geschichte unseres Hauses beschäftigt, die tatsächlich bewegt ist, ja, eine bewegte Geschichte. Und die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts sind auch nicht spurlos an unserem Haus vorübergegangen. Aber ja, wir haben das alles zusammengefasst und blicken zurück auf 125 Jahre, die ja spannend waren und die noch lange nicht vorbei sind. Es geht noch hoffentlich sehr viele Jahre künftig weiter.
Diese ganzen Geschichten, die haben wir auch online für Sie nochmal aufbereitet. Da finden Sie nämlich auf innehalten.de einen Zeitstrahl. Und Joachim, ihr habt ja nicht nur in die Vergangenheit geguckt, sondern ihr habt auch ein ganz konkretes Projekt des Michaelsbundes in den Fokus gerückt.
Genau, wir sind nicht nur in der Vergangenheit unterwegs, sondern schauen natürlich auch, was gibt es heute für spannende Geschichten. Es gibt jetzt im Augsburger Uniklinikum eine Patientenbücherei. Und das ist jetzt nicht nur irgendein kleines Ausstattungsmerkmal oder irgendein Gag oder so, sondern das ist eine ganz ernste und tolle Sache. Da können also Patienten, die im Krankenhaus Zeit verbringen müssen, die können sich hier Bücher ausleihen. Und das hat eben nicht nur irgendwie den Effekt, dass sie sich ihre Zeit vertreiben, sondern das hat tatsächlich auch einen Effekt auf ihre Genesung. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, die erzählen wir in unserer aktuellen Ausgabe.
Spannend auf jeden Fall. Und ja, aber nicht nur das Jubiläum ist Thema, denn ist natürlich schön, wenn wir feiern. Aber es gibt ja sozusagen auch noch einen Schmankerl für alle Leser und Leserinnen, denn die können bei euch wieder mal was gewinnen.
Ganz genau, bei uns ist im Sommer immer Rätselzeit. Unser beliebtes Sommerrätsel, seit vielen Jahren bringen wir das über mehrere Ausgaben hinweg. Jetzt beginnt es im Juli, geht bis September und in unserer aktuellen Ausgabe ist die Folge 1 nachzulesen. Wir suchen dieses Mal moderne Kirchenbauten im Erzbistum München und Freising und im Bistum Eichstätt. Es geht diesmal also um ganz moderne, neue Kirchen. Und ja, rätseln Sie mit. Es gibt viele Preise zu gewinnen. Allen voran der sehr attraktive Hauptpreis, ein Flug auf die Iberische Halbinsel zu den großen Pilgerstätten, die es dort gibt.
Also, ich kann Sie auch nur ermutigen, machen Sie mit. Und ja, vielleicht wird ja der ein oder andere Tipp hier mittwochs dann doch verraten. Also hören Sie mal rein. Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins, die finden Sie in vielen Kirchen des Erzbistums München und Freising, können es sich ganz bequem im Abo nach Hause liefern lassen oder in unserer Michaelsbund-App lesen. Viel Spaß dabei und viel Erfolg beim Sommerrätsel.
Die Menschen in Eichstätt, die freuen sich. Über ein Jahr haben sie warten müssen, aber jetzt, da gibt es einen neuen Bischof. Christian Würz heißt er, er kommt aus Freiburg und hat sich auch schon in Eichstätt vorgestellt. Da standen dann die Gratulanten Schlange, allen voran Florian Siegmund. Er ist der Vorsitzende des BDKJ, also vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend im Bistum Eichstätt. Und jetzt ist er bei mir im Studio. Herr Siegmund, verraten Sie mir, was war denn Ihre erste Reaktion auf den neuen Bischof?
Ich würde sagen, unsere erste Reaktion auf den neuen Bischof ist, dass wir voller Vorfreude sind. Ein Bischof, der ausspricht, dass er Mut hat zum Aufbrechen, und ein Bischof, der selbst Erfahrung hat in der Jugendverbandsarbeit, klingt schon mal vielversprechend.
Und was wünscht sich der BDKJ denn vom neuen Bischof Christian Würz?
Wir wünschen uns, dass die Probleme der letzten Jahre geklärt werden, dass wir gute Lösungen gemeinsam finden und dann eine nachhaltige Zukunft für unsere Kirche im Bistum Eichstätt schaffen können.
Sie sprechen von Problemen. Was muss der neue Bischof denn angehen?
Der Bischof muss natürlich sehr, sehr viele Aufgaben angehen, weil jetzt allein in den letzten über 12 Monaten der Sedisvakanz viel angefallen ist. Viel ist passiert bei uns im Bistum. Aber vor allem im Bereich der Jugendverbandsarbeit und der gesamten Jugendarbeit müssen offene Fragen geklärt werden, muss einfach Ruhe einkehren. Und da braucht es dann tatsächlich dieses gewisse Bischofswort und die vielleicht auch die Hand auf den Tisch, die sagt, so wird's gemacht und so kann es zumindest die nächsten 5 Jahre weitergehen.
Ja, und wo liegen da die größten Herausforderungen für ihn?
Die Herausforderungen sind im Moment, dass wir diesen Sparzwängen nachkommen müssen. Und dann muss natürlich auch bei der Jugend gespart werden. Das ist uns allen bewusst. Aber es muss auf eine Weise geschehen, die trotzdem Jugendarbeit gewährleistet, damit es auch in 20 Jahren noch Gläubige gibt, die den Glauben weitergeben können und damit es auch in 20 Jahren noch Jugendarbeit gibt, wo Jugendliche den Glauben erfahren können.
Wie stellen Sie sich das vor? Wie soll er sich um die Jugend kümmern?
Also das Best-Case-Szenario ist, dass er das, was das letzte Jahr über festgelegt wurde, unterstreicht als Mindestmaß und dass das auf jeden Fall festgehalten wird. Also im wirklich Traumfall würde es erst erweitern und teilweise rückgängig machen, dass bei der Jugend weniger gespart wird als eigentlich geplant. Aber das, was es jetzt gibt und vor allem, dass die Jugendpastoral gesichert wird und nicht im losen Raum als mehr oder weniger Nebensache dasteht, das muss er auf jeden Fall angehen.
Vielen Dank. Das war Florian Siegmund. Er ist der Vorsitzende des BDKJ im Bistum Eichstätt und er hat sich bei uns zum neuen Bischof Christian Würz geäußert. Auch die Jugend in Eichstätt, die hat hohe Erwartungen an ihren neuen Oberhirten. Die Gläubigen im Bistum Eichstätt, die haben einen neuen Oberhirten. Als das bekannt wurde, da war die Freude in der Diözese groß. Ziemlich gute Voraussetzungen für den neuen Bischof Christian Würz. Aber natürlich sind die Erwartungen auch hoch. Christian Weißner von der Kirchenvolksbewegung Wir sind Kirche, der hofft, dass der neue Oberhirte alle Probleme mit voller Kraft angeht.
Dass er wirklich einen Draht zu den Menschen findet. Das Bistum Eichstätt hat eine schwierige Vergangenheit. Es kann eigentlich nur besser werden, wenn dieser Bischof hört auf die Menschen, was sind die Bedürfnisse, was sind die Nöte der Menschen heute. Und das wirkt nicht nur in die Kirche hinein, sondern auch in die Gesellschaft.
Mit schwieriger Vergangenheit spricht Weißner vor allem den Finanzskandal an, der das Bistum Eichstätt über mehrere Jahre erschüttert hat. Ein Ordinariatsangestellter hatte insgesamt 60 Millionen Dollar in amerikanische Immobilienfinanzierungen gesteckt. Dabei waren auch Schmiergelder geflossen. Erst vor kurzem waren die Urteile gegen die Angeklagten gesprochen worden. Für Bischof Würz vielleicht die Chance, nicht nur im Finanzbereich der Diözese neu anzufangen, meint Christian Weißner.
Da ist wirklich jetzt auch ein Neuanfang zu wagen. Ein Neuanfang mit den Gremien auf allen Ebenen des Bistums. Und es ist ganz wichtig, dass wirklich dieser neue Bischof, dem wir alles Gute und Gottes Segen wünschen, dass dieser neue Bischof auch wirklich den synodalen Weg findet, der jetzt in Deutschland weitergehen muss, weiter stattfinden wird.
Diesen synodalen Weg hatte Christian Würz bereits als Weihbischof in Freiburg mitgetragen. Diese Offenheit schien auch durch, als er sich den Gläubigen im Eichstätter Dom vorstellte. Offenheit und die Bereitschaft, sich für sein neues Bistum einzusetzen, das sicherlich nicht das unbedeutendste unter den deutschen Diözesen ist.
Das Bistum Eichstätt ist wohl das kleinste Bistum in Deutschland, aber nicht unwichtig. Es ist ein wichtiges Bistum hier in der Freisinger Bischofskonferenz hier in Bayern. Und es hat eben auch die Katholische Universität, die hat ein großes Renommee, hat einen großen Wirkungskreis. Und es geht vor allen Dingen jetzt, einen Draht zu den Menschen zu finden. Ich glaube, das ist die größte Aufgabe für den Bischof Christian.
Für Christian Weißner von Wir sind Kirche ist das vielleicht sogar die wichtigste Aufgabe, die dem neuen Bischof bevorsteht. Die Menschen ernst zu nehmen, sie zu motivieren für einen gemeinsamen Weg im Bistum. Da ist es vielleicht auch gut, dass der neue Bischof mit 55 Jahren der jüngste unter den deutschen Oberhirten ist. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
In Siegertsbrunn im Südosten von München steht der wichtigste Termin des Jahres bevor, das Leonardi-Fest. Ein ganzes Wochenende lang wird rund um die Wallfahrtskirche, die dem heiligen Leonard geweiht ist, ordentlich gefeiert. Begleitet wird das alles vom passenden Sound.
Und für den sorgen Matthias Deuter und seine 5 Mitstreiter. Sie läuten und schlagen die Glocken der Leonardi-Kirche. Denn das wird in Siegertsbrunn traditionell von Hand gemacht.
Es gibt 3 verschiedene Glocken, eine große, eine mittlere und eine kleine Glocke. Die große Glocke, die wird von Hand geläutet. Und die 2 kleineren Glocken, die mittlere und die kleine, werden im Takt dazu geschlagen von Hand. In Bayern sagt man mit dem Glockenschwingel.
Im Viervierteltakt erklingen dann die Glocken. Und das geht schon in der Früh um 5 Uhr los. Da heißt es Ohrenstöpsel rein und drauf auf den Glockenturm.
Ja, also Kraft braucht man auf jeden Fall. Das ist richtig. Grundsätzlich sind wir als Handwerker, also ein bisschen Kraft ist bei jedem da. Und ansonsten, ja, man muss einfach schauen, dass man sich irgendwie fit hält. Ja, und ich sage, es ist Siegertsbrunner Lehrherz, das ist für jeden Siegertsbrunner Ausnahme, Wochenende. Und dann muss man einfach das leisten können, ja.
Vor allem bei der großen Umfahrt am Sonntag wird es anstrengend. Dreimal ziehen die gut 120 Pferde, 30 Wagen und Gespanne um die Leonhardikirche und werden gesegnet.
Also wir sind zu 6 da bei der Umfahrt oben. Wir leiten dann und schlagen 20 Minuten durch und dann wechselt jede Position einmal ab. Eine schnelle Umfahrt ist, je nachdem wie gut das Trost ging, eine Viertelstunde, aber eher 20 Minuten sowas.
Das Ganze dreimal macht 1 Stunde Glockenläuten. Das geht ganz schön in die Arme. Trotzdem, für Matthias Deuter ist das eine Ehre. Schon als kleiner Bub war er mit seinem Vater oben auf dem Turm.
Wenn man um 5 Uhr schon im Turm um war, kriegt er den Sonnenaufgang mit. Dann merkt man, wie der ganze Ort langsam aufwacht. Überall auf die Straßen stehen ein Dresser, werden schön geschmückt. Alle Leute treibt es langsam aus. Und dann in den Turm auf zum Gehen und die Umfahrt auch dann von oben beobachten zum Kinder. Es ist unbeschreiblich, das Gefühl. Ja, da bekommt man Gänsehaut.
Und für die sorgt er auch bei den Zuschauern und Besuchern des Leonhardi-Festes. Durch den festlichen Klang der Glocken. Lydia Jäger für das MKR, das Kirchenradio.
Das Leonhardi-Fest in Siegertsbrunn, das wird am Freitagabend eröffnet. Am Samstag beginnen um 5 Uhr in der Früh die Gottesdienste für Wallfahrer und am Sonntag ab 9 Uhr wird Festgottesdienst gefeiert und anschließend beginnt dann die Umfahrt. Sommer, Sonne, Badesee, schon wieder steht ein Wochenende mit prima Freizeitwetter bevor. Wenn Sie aber nicht nur schwimmen, Mountainbiken oder wandern wollen, mein Kollege Willi Witte, der hat einige interessante Veranstaltungstipps für Sie zusammengestellt.
Eine Frau in Männerkleidern, ein gefälschter Brief und ein Totgeglaubter, der lebt. Das Münchner Sommertheater zeigt heuer Shakespeares romantische Verwechslungskomödie »Was ihr wollt«. Die Aufführungen beginnen donnerstags, freitags und samstags um 20.30 Uhr im Amphitheater im Englischen Garten. Bei schlechtem Wetter werden sie in die Moorvilla in der Sitoli-Straße in Fehmarn verlegt. Der Eintritt ist jeweils frei. Wie finden junge Frauen heute ihren Platz in Kirche und Gesellschaft? Mit diesen Themen beschäftigt sich die multimediale Ausstellung Apostelinnen der Gegenwart. Junge Frauen erzählen in der Jugendkirche München. Großformatige Porträts und persönliche Videointerviews geben Einblicke in Lebensentwürfe und Erfahrungen. Dabei geht es um die Themen Mut, Glaube und Hoffnung. Interaktive Mitmachstationen laden ein, eigene Gedanken und Erfahrungen einzubringen. Die Ausstellung in der Jugendkirche München in der Preisingstraße ist Montag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Die Lichtung um Maria Eich in Planegg lädt zum Ausruhen und Relaxen ein. Bei guter Live-Musik umso mehr. Im Juli wird der Wallfahrtsplatz wieder zur Bühne unter freiem Himmel. An 5 Freitagabenden präsentieren die Summer Lights Live-Musik mit einer eigens gestalteten Lichtshow. Diesen Freitag tritt die Münchner Gruppe Funkenflug auf. Sie verbindet Folk, Gypsy Swing und Pop. So entsteht ein Sound, der zwischen lebhaften Rhythmen und verträumten Momenten schwebt. Beginn des Open-Air-Konzerts auf dem Wallfahrtsplatz in Maria Eich ist am Freitag um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Getränke werden zum Kauf angeboten. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert in der Wallfahrtskirche statt. Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes Wochenende.
Vor einigen Tagen hat Papst Leo XIV. Mehrere Bischöfe der Pius-Brüder exkommuniziert. Der Grund? Die Bischöfe hatten ohne Erlaubnis des Papstes 4 weitere Männer zu Bischöfen geweiht. Die Pius-Brüder, die stehen seit langem in Konflikt mit dem Vatikan, weil sie zentrale Kirchenreformen, wie zum Beispiel das Zweite Vatikanische Konzil, ablehnen. Aber was bedeutet so eine Exkommunikation eigentlich? Wir haben dazu den Kirchenrechtler Matthias Lübeck vom Erzbischöflichen Ordinariat gefragt.
Sie müssen sich die Kirche als Gemeinschaft vorstellen und eine Person, die gegen diese Gemeinschaft agiert, die wird exkommuniziert, also aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.
Vor der Exkommunikation steht ein Gerichtsprozess oder ein Verwaltungsstrafverfahren. Mit Beweisen wird die Schuld einer Person oder wie bei den Pius-Brüdern einer Gruppe festgestellt. Die Exkommunikation verhängt der Papst, aber manchmal auch ein Ortsbischof.
Der Betroffene verliert dann bestimmte Rechte.
Vor allem dürfen sie nicht mehr an den Sakramenten teilnehmen. Sie können keine Sakramente empfangen. Wenn sie Priester sind, können sie auch keine Sakramente mehr feiern oder Gottesdiensten vorstehen. Das ist vielleicht so das sichtbarste Zeichen. Sie dürfen keine Ämter mehr übernehmen, keine Dienste in der Liturgie. Sie sind im Prinzip aus der Gemeinschaft und aus der aktiven Teilnahme an der Gemeinschaft, daran sind sie gehindert.
Ein einfacher Gläubiger, der zum Beispiel die Gottesdienste der Piusbrüder besucht hat, wird nicht zwangsläufig exkommuniziert. Bei den Priestern der traditionalistischen Piusbruderschaft ist das anders. Mit den Bischöfen wurden auch gleich 800 Priester mit exkommuniziert.
Also im Prinzip ist die Exkommunikation festgestellt für die vier Bischöfe, die jetzt geweiht worden sind, für den Bischof, der die Konsekration geleitet hat und für den, der daran mitgewirkt hat. Diese Personen sind als festgestellt exkommuniziert zu sehen. Die Priester, die gelten als exkommuniziert, die sind jetzt natürlich alle nicht namentlich genannt, aber alle Personen, die in der Piusbruderschaft aktiv sind und sich mit der identifizieren und damit eben die Piusbruderschaft und diese Lefebvre-Bewegung über den Papst stellen, die gelten als exkommuniziert.
Ihnen, wie jedem anderen mit Exkommunikation belegten Menschen, steht aber die Rückkehr in die Kirche offen, erklärt Kirchenrechtler Matthias Lübeck.
Papst Franziskus hat das ganz griffig formuliert. Es gibt drei Strafzwecke, nämlich einmal die Besserung des Täters, die Beseitigung des Ärgernisses und die Wiedergutmachung entstandener Schäden. Wenn jemand mit der Exkommunikation betroffen ist, hat die Kirche das Ziel, dass diese Person von ihrem Verhalten ablässt und in die kirchliche Gemeinschaft zurückkehrt, den entstandenen Schaden wiedergutmacht und sich eben in die Gemeinschaft hineinbegibt.
Das ist so ähnlich wie bei der Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe. Der schuldig Gesprochene kann am Gesellschaftsleben für eine bestimmte Zeit nicht mehr teilnehmen. Werden die Gründe für die Exkommunikation ausgeräumt, gibt es keine weiteren Strafen oder Bußen. Ein endgültiger Hinauswurf eines Gläubigen aus der Kirche ist nicht möglich.
Die Taufe ist das Eingangstor in die Kirche und mit der Taufe sind sie voll drin in der Kirche. Und da kommen sie auch nicht mehr raus. Die Taufe können sie nicht rückgängig machen und es gibt keine Erklärung oder kein Dokument, das ihnen sagt, die Taufe ist ungültig. Das hängt aber mehr damit zusammen, was die Taufe bedeutet. Also in der Taufe sagt Gott zu jedem Menschen, ich nehme dich an als meinen Sohn, als meine Tochter und du gehörst zu mir. Und es gibt nichts, was der Mensch sagen könnte, was diese Erklärung Gottes gegenüber dem Menschen unwirksam macht.
Denn aus der Sicht der Kirche gilt, wer einmal katholischer Christ ist, bleibt es für immer. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Das Münchner Klinikum Großhadern, das gehört zu den großen Krankenhäusern in Deutschland. Als Patient kann man sich aber in diesem riesigen Gebäudekomplex schon mal verlaufen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, dass er die richtige Station im Klinikum auf Anhieb findet, der kann sich von den ehrenamtlichen Helferinnen des Malteser Patientenbegleitdienstes zum Behandlungszimmer führen lassen. Wie so etwas genau abläuft, das hat sich mein Kollege Paul Hasel einen Vormittag lang im Klinikum Großhadern einfach mal angeschaut.
Ich stehe jetzt am Tresen des Malteser Patientenbegleitdienstes zusammen mit Birgit Winter, die den Dienst hauptamtlich leitet. Und von ihr will ich zunächst wissen, in welchen Dimensionen sich der Begleitdienst bewegt, ob man das Engagement der Ehrenamtlichen auch in Zahlen fassen kann.
Die leisten ganz schön was. Wir haben mal einmal ein bisschen Strichliste geführt und das hochgerechnet. Und es ist unglaublich, innerhalb von einem Jahr begleiten sie 4.000 Patienten. Das ist eine riesige Zahl. Das Schöne ist, dass sie einfach ein Ansprechpartner sind, der nicht Klinik ist, sondern jemand anders. Das tut einfach gut, jemand anderes zu sehen, der jetzt nichts mit der Behandlung zu tun hat.
Wie finden Sie denn die Ehrenamtlichen, die Sie hier für den Patientenbegleitdienst brauchen?
Das Schöne hier bei dem Dienst ist, dass man sich's ansehen kann. Den ersten Kontakt mit mir oder man geht ins Klinikum, begrüßt die Ehrenamtlichen dort und die vermitteln einen dann zu mir. Und dann mache ich mit der ehrenamtlichen Leiterin, mit der Frau Monika Anker-Gramlich aus, wann die Person zum Schnuppern kommen darf. Das heißt, sie kann einen Tag einfach mal mitgehen, sich das anschauen. Und wenn das gefällt, dann machen wir immer eine Probezeit von 4 Wochen, wo beide Seiten gucken können, passt das? Weil es ist eine Teamarbeit, es muss passen, es muss für die Person auch passen. Und das ist sehr schön. Und dann gibt es die Entscheidung, bleiben. Also in der Zwischenzeit darf man auch schon einen Erste-Hilfe-Kurs machen bei den Maltesern und darf dann auch noch 2 Schulungen machen, die wirklich super interessant sind, die einen so ein bisschen vorbereiten.
Also das ist der große Zukunftswunsch, jetzt wieder auch neue Ehrenamtliche zu finden.
Ja, das treibt uns tatsächlich um, weil es ist schwierig, Leute zu finden für die Vormittage. Aber vielleicht hat ja doch jemand Zeit an den Vormittagen, Montag, Dienstag oder Mittwoch, also besonders Montag, suchen wir Ehrenamtliche. Und es kommt auch viel zurück. Also es wird nicht nur gegeben, sondern ich höre halt immer wieder, wie befriedigend das ist, zu merken, ich habe echt was getan. Ich habe den Menschen was Gutes, nettes Wort gegeben. Und viele äußern auch ihren Dank und die sagen, Mensch, das ist super, was ihr macht, wie gut das euch gibt.
Die Ehrenamtlichen des Patientenbegleitdienstes, die haben wie immer gut zu tun. Und da kommt auch schon der nächste Patient, der die Hilfe des Dienstes in Anspruch nehmen möchte. Es ist Herr Wolz aus Fürstenfeldbruck.
Ich bin vor 6 Wochen operiert worden und das ist jetzt noch so eine Art Nachsorge. Ich habe eine Schiene im Harnleiter und die muss rausgenommen werden. Und dann wird geguckt, ob das alles funktioniert hat.
Wie geht's jetzt weiter? Wann werden Sie dahin begleitet?
Ja, ich muss mich jetzt hier anmelden und dann gehe ich auf die Station. Und da werde ich hoffentlich erwartet.
Nach erfolgreicher Anmeldung kommt dann Karl-Heinz Mandl ins Spiel. Der ist ausgebildeter Krankenpfleger, ist mittlerweile in Rente und engagiert sich im Patientenbegleitdienst.
Ich darf mit Ihnen mitlaufen. Wo müssen Sie denn hin?
H4.
H4. Urologie. Dann geben Sie mir die Tasche.
Oh, das nehme ich.
Nein, komm. Umsonst laufe ich nicht mit.
Oh Gott, so alt bin ich noch nicht.
Nein, umsonst laufe ich nicht mit.
Na gut.
Also dann gehen wir einfach mal los, würde ich sagen.
Ja. Gehen wir hier rauf, oder?
Oder? Na, wir können auch hier gehen.
Gut, danke mir.
Vierten Stock.
Okay.
Können wir auch also von hier fahren.
Ciao.
gut.
Und das ist es eher ungewöhnlich, weil der Patient jetzt zum Beispiel keinen Rollstuhl braucht, oder? Kommt eher selten vor.
Das kommt selten vor. Ja, gut, wir manchmal führen wir auch blinde Patienten oder sehr gangunsichere. Dann gehen wir zu Fuß mit.
Sind wir gleich beim Würfel GH? Ist es dann noch weit?
Genau. Können wir gleich hier hochfahren? Die Zahl heißt immer Stockwerk. Also H4 heißt 4. Stock.
Fahrtrichtung aufwärts. Türe schließen. Ebene 04.
So. Ja. Waren Sie schon mal hier?
Ja, ich war schon hier.
Wen bringen Sie mir?
Den Herrn Wolz.
Waren Sie schon unten in der Aufnahme?
Ja.
Wo Sie Ihre Krankenkassenkarte abgeben?
Ja.
Okay, dann habe ich es im System noch nicht gesehen. Perfekt.
So, super. Herzlichen Dank.
Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Das ist lieb von Ihnen. Dankeschön. Ja. Ihnen auch. Ne, danke. Ja. Ja. Ciao.
So, Patient gut abgegeben. Ich würde sagen, hat alles geklappt.
Ebene 00, Patientenstraße, Ausgang, Türe öffnen.
Wir haben jetzt auch schon gehört, dass der Patientenbegleitdienst auch noch neue Ehrenamtliche sucht und könnten auch ruhig noch ein paar Männer mehr sein, oder?
Oh ja, gerade wenn es ein bisschen schwerere Patienten sind, die man dann fahren muss, dann tun mir schon manchmal die Damen leid. Also ein paar kräftige Männer wären nicht schlecht.
Jetzt sind wir schon wieder zurück am Tresen der Malteser. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich Sie begleiten durfte heute Vormittag.
Gerne.
Und damit geht dieser Vormittag für mich im Klinikum Großhadern zu Ende. Aus dem Klinikum Großhadern, Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Die komplette Reportage über den Malteser Patientenbegleitdienst im Klinikum Großhadern, die hören Sie im Podcast Total Sozial. Und den finden Sie auf innehalten.de. oder überall da, wo Sie Ihren Podcast hören. Ein Instrument und doch 1000 Stimmen. So ungefähr lässt sich eine Orgel beschreiben. Aber so richtig in Kontakt kommen Kinder zum Beispiel mit ihr nicht unbedingt. Deswegen bieten einige Kirchen Orgelführungen extra für Kinder an. Meine Kollegin Maria Ertel, die hat eine besucht und zwar in St. Michael in der Münchner Fußgängerzone.
Mitten am Altar in St. Michael steht der Spieltisch der Chororgel. Gespannt sitzen 3 Schulklassen drumherum und alle Augen sind auf Rektor Pater Martin Stark und den Organisten Peter Kofler gerichtet. Gelesen und gehört wird die Geschichte im Palast der Königin oder Wenn der Wind Musik macht von Sabine Skudlik. Und da sind nicht nur zum Beispiel rennende Hühner zu hören, sondern auch majestätische Begegnungen. Einmal eintauchen in das, was über 1000 Pfeifen können, sagt Organist Peter Kufler.
Die Geschichte ist so gestrickt, dass eben verschiedene Instrumente vorkommen. So merken die Kinder, dass die Orgel wirklich ein Orchester ist. Dann erleben sie Kirche, sie erleben den Raum hier, sie sehen die Orgeln direkt und da nehmen sie schon unglaublich viel mit. Und das ist eigentlich unser Ziel auch.
Und die Vorführung kommt an. Mucksmäuschenstill waren die Drittklässler gesessen und sind am Schluss alle begeistert.
Mir hat am besten gefallen die Geschichte, dass die Musik so gut zur Geschichte gepasst hat.
Die Musik, als die zwei Kinder in die Kammer gegangen sind, ist dann auch so tief und so spannend geworden ist.
Und dass man da Knöpfe drückt und dann kommt ein anderes Instrument, das ist voll faszinierend und überraschend.
Über eine Orgelführung neues Publikum begeistern, dafür liest Kirchenrektor Martin Stark gerne auch mehrmals hintereinander vor.
Unglaublich schön, so viele Kinder hier in der Kirche zu haben, die die Kirche vielleicht auch von einer anderen Seite entdecken. Spannend, und ich finde das ein großartiges Format.
So eine Orgelführung, vielleicht auch etwas für die eigene Kirche vor Ort. Maria Ertl fürs MKR, das Kirchenradio.
Sommerzeit ist Reisezeit und der eine oder die andere, die schauen sich am Urlaubsort auch gern mal eine Kirche an. Da fällt auf, Jesus, der wird meist am Kreuz dargestellt. Aber warum das so ist, jetzt mehr in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute, warum wird Jesus meist am Kreuz dargestellt? Erklärt von Diakon Silvester Resch.
Zumindest sehr oft wird Jesus in künstlerischen Darstellungen als Gekreuzigter gezeigt. Und es stimmt tatsächlich. Manche dieser Bilder sind derart fürchterlich, dass sie eigentlich gar nichts mehr zu tun haben mit der Hoffnung, die eigentlich mit diesem Kreuz zusammenhängt. Denn als Christinnen und Christen glauben wir, dass das Kreuz eben nicht das Ende ist, sondern dass Jesus von seinem Tod am Kreuz auferstanden ist. Diese Tatsache ist an manchen Kreuzen wirklich kaum noch zu erkennen. Und das ist dann auch irgendwie nicht in Ordnung, meine ich. Trotzdem darf man aber das Kreuz auch nicht einfach weglassen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil die allermeisten Menschen das Kreuz in ihrem Leben ja auch erfahren. Als Leid, als Krankheit, als Angst und als Sorge. Für all diese schlimmen Erfahrungen ist das Kreuz ein Zeichen, ein Symbol. Die Auferstehung Jesu zeigt aber, dass das Kreuz sozusagen nur eine Zwischenstation ist auf dem Weg zu einem ganz neuen Leben bei Gott. Dieser Gedanke hat schon viele leidende Menschen getröstet. Ich habe einmal in einer Kirche ein Kreuz gesehen, das mir sehr gut gefallen hat, weil es versucht, Tod und Auferstehung gleichzeitig zu zeigen. Dieses Kreuz war dargestellt als Baum. Und die Balken des Kreuzes waren richtige Äste, aus denen kleine Zweige mit frischen grünen Blättern herausgewachsen sind. Ich meine, das ist ein schönes Bild für die Hoffnung auf Auferstehung. Trotz Leid und Tod wächst aus dem Kreuz neues Leben.
Stichwort Kirche, von A wie Ambo bis Z wie Ziborium, immer montags im Münchner Kirchenradio.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR. Wir machen Ihren Podcast.
MKR. Mehr Tiefgang für den Süden.